Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen im Denkraum. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge, weil sie zum einen so mitten aus dem Leben kommt und zum anderen mitten aus der Community. Wer mich online ein wenig verfolgt, der weiß, dass ich hin und wieder Beiträge veröffentliche, sowohl auf LinkedIn, auf Instagram und auch auf Facebook. Und auf Facebook, da gab es eine Dame zuletzt, die hat meine Beiträge total wertschätzend, total wohlwollend kommentiert und mit sehr viel Anerkennung. Und sie hat mir dann irgendwann eine persönliche Nachricht geschrieben, wir haben uns unterhalten. Und an einer bestimmten Stelle in unserer Konversation hat sie geschrieben, Hanna, ich habe dir bisher gar nicht gesagt, dass ich von Geburt an blind bin. Und das fand ich deshalb so spannend, weil ich zuvor über Blickkontakt geschrieben habe und mir die Frage gestellt habe, was Menschen eigentlich dazu bringt, dass sie sich von anderen gesehen fühlen. Und dann bin ich neugierig geworden, dann habe ich eine Dokumentation angeschaut auf ZDF. Da wurde sie ja porträtiert, dort wurde sie begleitet, wie sie sich für Mode interessiert, wie sie auf ihr äußeres Erscheinungsbild achtet, wie sie gelernt hat, sich zu schminken und wie es ihr gefällt, shoppen zu gehen und sich neu einzukleiden. Und dann habe ich gemerkt, boah, da kommen gerade so viele Fragen in mir auf, dass ich sie tatsächlich kurzerhand angerufen habe, denn ich habe auf ihrer Website ihre Telefonnummer gefunden und ja, hatte dann ein tolles Gespräch mit ihr, was mich dazu gebracht hat, sie zu fragen, ob sie gerne mal in meinen Podcast kommen möchte. Und ihr könnt euch vorstellen, was sie gesagt hat. Sie hat nämlich Ja gesagt und deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist. Sie ist Ehrenamtskoordinatorin beim ABSV. Der ABSV, das ist der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein. Darüber hinaus ist sie Pädagogin und sie ist Trainerin und Speakerin. Und da berät und spricht sie unter anderem über den sicheren Umgang mit Sehbehinderten und mit blinden Menschen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Carina Henseleit.
Hallo Hanna, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, ich danke dir, Carina. Ich möchte, das habe ich gerade schon gesagt, heute unser Gespräch ein wenig nutzen, um dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Dafür schon danke im Voraus. Und zum anderen natürlich in deine Welt so ein bisschen einzutauchen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, welche Menschen und in deinem Fall ja auch welches Tier, welche Tiere gehören bei dir so in dein Leben? Wie ist dein Umfeld gestaltet? In welchem Rahmen und in welcher Welt bewegst du dich da jeden Tag?
An meiner Seite sind mein Ehemann Hermes und mein Blindenführhund Euda. Euda ist 6 Jahre alt. Er wurde ausgebildet in der Nähe von Erfurt, in dem schönen Örtchen Arnstadt, ist seit 2020 an meiner Seite. Er ist mein vierter Blindenführhund und hilft mir, im Straßenverkehr zurechtzukommen. Ich habe eine Arbeitsstelle beim Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Berlin und unterstütze dort die Mitglieder, die ehrenamtlich tätig sind. Wir unterscheiden beim ABSV zwischen Menschen, die blind und sehbehindert sind und den Verein gestalten im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und wir haben sehende Menschen, die freiwillig zu uns kommen, um uns im Verein zu unterstützen, um älteren blinden Menschen beim Einkaufen zu helfen, mal bummeln zu gehen und auch ins Museum oder mal einen Konzertbesuch zu erleben. Und dann arbeite ich als Trainer und Speakerin, bin gerade dabei, mir meine eigene kleine Firma aufzubauen. Ich schule und unterrichte an Einrichtungen für Pflegefachkräfte, Pädagogen und Menschen, die es interessiert. Ich unterrichte, wie man sehbehinderte und blinde Menschen im Alltag unterstützt, dass die Einrichtungen davon profitieren durch ein gutes Zeitmanagement, durch eine wertschätzende und kompetente Begleitung von Menschen, die nicht nur sehbehindert sind, sondern auch sehbehindert und blind und vielleicht dement oder eine Körperbehinderung haben oder andere Behinderungen, die im Alter dazukommen. Ja, das ist so mein Steckenpferd. Ich gebe Trainings im Bereich Rhetorik, weil mit mir als blinder Person muss man sprechen. Sofort geht das Training los, sobald man die Türklinke in der Hand hat und zu mir kommt. Denn der Blickkontakt ist ja nicht hergestellt und so geht das Training gleich in voller Redekraft los.
Das ist spannend. Ich habe dir in unserem Gespräch, du hast mir auch aus deiner Welt erzählt, du hast mir von Hermes erzählt, von deinem Partner, den ich auch gerade schon vorher kennenlernen durfte. Und ich habe dich gefragt, ob Hermes auch blind ist oder ob er sehen kann. Und dann hast du gesagt, Hermes kann sehen. Und das ist spannend, dass ich die Frage stelle, weil das ist eine Frage, die bekommst du sehr häufig gestellt. Ich habe mir dann hinterher überlegt, warum ist das eine Frage, die du häufig gestellt bekommst? Und was sind vielleicht noch andere Fragen, die dir oft gestellt werden und die vielleicht auch so ein bisschen was über die Menschen aussagen und über die Fragesteller, ich weiß es nicht.
Ja, gehe ich gern drauf ein. Die Menschen können sich nicht vorstellen, wie blinde Menschen leben, arbeiten und ihren Alltag gestalten und denken dann immer, dass man nur mit einem blinden Mann verheiratet sein kann oder dass der Partner eine andere Behinderung hat, dass jemand in Anführungsstrichen kerngesund ist und sich auf eine blinde Partnerin oder blinden Partner einlässt. Das ist für Menschen, die noch nie was mit Menschen mit Behinderung zu tun hatten, oftmals sehr schwer. Und deshalb kommt auf die Frage, ist dein Mann sehbehindert oder blind? Hat er vielleicht eine andere Behinderung? Ja, und wir sind oft im Freundeskreis unterwegs, gehen ja auch aus miteinander. Dann gibt es dafür oft Bewunderung. Es gibt auch manchmal die Reaktion, dass es unvorstellbar ist, dass es unverantwortlich ist. Hermes bekommt auch oft in seinem Umfeld die Frage gestellt, warum er sich ausgerechnet eine blinde Frau gesucht hat. Und wir antworten damit immer, dass es mit Liebe, Wertschätzung und Anerkennung und Respekt des Gegenübers zu tun hat. Und dass es in der Liebe keine Rolle spielt, sich auf seinen Partner einzulassen. Und immer wieder habe ich in der Beratung von sehbehinderten und blinden Menschen und auch bei anderen Verbänden, wo ich vorher gearbeitet habe, die Erfahrung gemacht, dass durch Unfälle zum Beispiel im Laufe des Lebens oft Behinderungen eintreten. Und da ist es ja wertvoll, auf den Menschen zu schauen, in wen bleib, bin ich wirklich ein echter Partner, der vom Herzen dabei ist. Und deshalb sind Hermes und in meinem Freundeskreis auch Menschen, die eine Behinderung haben und einen Partner, der halt nicht die Behinderung hat, wie die andere Partnerin, haben wir glückliche Beziehungen und auch mal Beziehungen, wo es auch mal knirscht und kracht, nur ist es einfach das normale Leben.
Ja, schön, ja.
Ja.
Und du hast gerade gesprochen oder differenziert. Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, es gibt blinde Menschen, es gibt sehbehinderte Menschen. Und dann gibt es ja auch noch mal einen Unterschied. Das hast du mir erklärt im Vorgespräch. Menschen, die von Geburt an blind sind und die irgendwann im Laufe ihres Lebens aufgrund einer Krankheit, aufgrund eines Unfalles erblindet sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Schicksale, ganz unterschiedliche Schicksale sind, mit denen man umgehen muss oder an die man sich vielleicht auch dann, wenn man blind geworden ist, im Laufe des Lebens gewöhnen muss oder dass es eine große Umstellung ist.
Es ist eine große Umstellung. Es ist ein Begleitungsprozess. Und das kann gelingen, indem das Umfeld mit einbezogen wird, wenn Angehörige sofort mitgenommen werden und aufgezeigt wird, dass ein normales Leben, wenn man erblindet ist und eine starke Sehbehinderung bekommt, nötig ist und notwendig ist. Dass auch der blinde Partner oder Angehörige lernt, seinen eigenen Haushalt zu führen. Oftmals können sich das Angehörige überhaupt nicht vorstellen. Dörte Mark erzählt in ihrem Buch sehr schön davon, das ist eine blinde Moderatorin, die sehr erfolgreich ist und auch über ihre Erblindung und über den Prozess, wieder zurück ins Alltagsleben zu finden, ein Buch geschrieben hat. Jedenfalls ist es so, dass durch die Bewältigung des eigenen Haushalts, des eigenen Lebens auch wieder Selbstbewusstsein zurückkommt, denn es ist natürlich ein Schock im Laufe des Studiums, im Berufsleben zu erfahren, dass man erblindet. Natürlich auch erst recht im Alter, wenn viele Erblindungen und starke Sehbehinderungen haben, zur Folge, dass die erst im Alter auftreten. Natürlich ist es im Alter schwerer, wenn noch mehrere Erkrankungen oder Behinderungen dazukommen. Die Motivation dann auch sinkt, kann ich das denn überhaupt noch? Ich bin vielleicht eh schon alleinstehend und kriege eine starke Sehbehinderung. Ich brauche länger, um mir meine Brote zu schmieren. Ich brauche Begleitungen. Und das ist auch immer sehr individuell. Es gibt Menschen, die sind sehr resilient, die gehen nach einer Erblindung richtig tough ans Werk und überlegen und organisieren sich ihr Leben. Und dann gibt es Menschen, die wirklich über Jahre Therapie brauchen, Begleitung brauchen, die keine Orientierung mehr haben, um sich im Alltag zurechtzufinden. Und das ist Gott sei Dank sehr individuell. Und diese Individualität muss man natürlich auch finden und den Menschen darin bestärken. Der eine braucht mehr Begleitung auf der Straße, der andere nicht. Und deshalb freue ich mich immer über jeden Ehrenamtler, der kommt, um Menschen, die erblinden, zu unterstützen.
Ja, und vielleicht auch, um ihre Welt kennenzulernen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Erblinden jetzt nicht nur, dass es einfach eine große Veränderung im Leben bedeutet. Es bedeutet ja oft auch eine Veränderung, bei der man gar nicht weiß, worauf man vorbereitet ist. Weil in unserem Gespräch und jetzt auch, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige, ich merke, dass ich so wenig weiß über das Leben von Blinden. Du hast mir gesagt, wie du E-Mails liest, wie all das, was Sehen für Sehende bedeutet und was damit in Verbindung steht, wie du das, du hast mir von der Brailleschrift erzählt, die du und alle blinden Menschen nutzen. Wir wissen davon so wenig, wenn wir uns nicht aktiv damit auseinandersetzen. Und vielleicht entsteht da natürlich auch dann die große Hürde neben der neuen Herausforderung, die das natürlich bedeutet. Kannst du uns mal mitnehmen, weil ich fand das so spannend, wie du mir das erzählt hast. Ich meine, ich sage jetzt mal eine E-Mail oder auf Social Media. Ich habe geschrieben oder gesagt, dass du mir geschrieben hast, dass du dich einbezogen hast, dass du mit mir in Kontakt getreten bist. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Gott sei Dank sind wir mittlerweile sehr digital unterwegs und ich nutze eine Software, die alles, was ich schreibe, was du mit den Augen am Bildschirm lesen kannst, in Sprache umwandelt. Und Gott sei Dank auch in Braille. Ich habe statt eines Bildschirms eine kleine rechteckige elektronische, so Art Tastatur. Und da kommen so kleine Punkte heraus, elektronische Punkte. Und damit bin ich in der Lage, alles, was du mit den Fingern siehst, Quatsch, alles, was du mit den Augen liest, mit den Fingern zu lesen. Ich kann dann Zeile für Zeile mich daran entlangtasten, von links nach rechts und E-Mails beantworten, in Brief schreiben, in Word, mir das auch ausdrucken lassen, weil ich alles mit der Tastatur ansteuere, mein Drucker zum Beispiel. Ich habe gelernt, per Tastatur meinen Computer zu steuern. Ja, und natürlich auch über die Spracheingabe. Ich kann auch einen Brief diktieren und das eingesprochene Wort wird in Text umgewandelt. Und die Braillezeile, die ist mir eine große Helfer, weil ich damit wirklich in der Lage bin, auch ohne, dass ich höre, was vorgelesen wird, mit den Fingern leise vor mich hin auch mein digitales Buch zu lesen.
Ah, schön.
Ja.
Ich merke gerade, Karina, und das vielleicht können wir darauf mal schauen. Es ist, Menschen haben Berührungsängste und ich glaube, darüber sprichst du auch in deiner Arbeit und darum geht es dir auch in dem Verein, in dem du dich engagierst und im Rahmen deiner Speaker-Ausbildung hast du dir, glaube ich, das auch so ein bisschen vorgenommen, da so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und Menschen so zusammenzuführen und diese unsichtbaren Barrieren, sage ich jetzt mal, so zu ein bisschen zu mindern zumindest. Und ich merke ja auch, dass gerade in so einem Gespräch jetzt mit dir, das ist so wertvoll, was du erzählst und wenn du aus deinem Leben berichtest. Und doch hat man so Berührungsängste, doch hat man irgendwie das Gefühl oder die Sorge, etwas Falsches sagen zu können, sich nicht adäquat auszudrücken oder etwas zu sagen, was den Gegenüber verletzt. Ich versuche da eine Möglichkeit zu finden oder vielleicht kannst du aus deiner Perspektive das mal schildern. Warum wünschst du dir das vielleicht? Dass Menschen auf dich zugehen und dass sie, so stelle ich mir das vor, vielleicht lieber auch mal was Falsches sagen und vielleicht lieber auch mal etwas sagen, wo du sagst, ja gut, das könnte man vielleicht anders formulieren, aber einfach diesen Kontakt suchen und ja, die Ängste so ein bisschen abbauen.
Mir ist es wichtig, die Menschen in ihrer Welt abzuholen, in meinen Trainings zu sagen, ich bin genauso aus eurer Alltagswelt. Ich habe Freude an Mode, an Schminke, an Körperpflege und damit Barrieren abzubauen, mich in die Alltagswelten der Menschen zu katapultieren. Ich interessiere mich für die Berufe der Menschen. Welchen Alltag haben sie, um dort Berührungspunkte zu finden und durch Berührungspunkte über Gemeinsamkeiten, Beziehungsaufbau, Arbeitsleben gestalten, das macht die Welt reich. Und ich liebe Ecken und Kanten an den Menschen. Diese oft politische Korrektheit, die wir uns oft wünschen oder oft wollen, die hat den Nachteil, dass wir uns nicht mehr trauen, Ecken und Kanten zuzulassen. Die Menschen dürfen zu mir ruhig sagen, Carina, auf Wiedersehen. Carina, ich habe dich gestern gesehen. Ich war auch kurz in der Stadt. Carina, wollen wir uns morgen einen Kinofilm ansehen? Ist der vielleicht mit Bildbeschreibung, mit Audiodeskription, wo die Filme über einen extra Kanalton erklärt werden oder vielleicht auch live? Es gibt ja auch immer wieder Kinofilme, die mit Audiodeskription ausgestattet sind. Das bedeutet, dass es eine Bildbeschreibung gibt, wo blinde Menschen genau beschrieben bekommen. Bei einem Krimi zum Beispiel, er greift den Mann an, er schießt auf den Polizisten, wo das genau halt auch so ähnlich beschrieben wird. Na, wenn Menschen zu mir sagen, ich sehe dich oder siehst du, Carina, ich habe mir gestern ein Kleid gekauft, möchtest du es mal anschauen? Und dann gibt mir natürlich das Kleid in die Hand oder sie, ne? Gibt ja auch Männer, die Kleider tragen. Schauspieler zum Beispiel. Ich gehe manchmal ins Theater, wo wir auch dann vorher uns die Garderoben, die Kostüme beführen dürfen oder auch nachher. Dass die Menschen sich trauen, das Wort sehen zu benutzen und sich nicht extra eine fremde Sprache für mich erfinden. Carina, fühl mal, ich habe mir was gekauft. Das kann man natürlich auch mal sagen. Nur sollten wir bei der gemeinsamen Sprache bleiben, weil die verbindet, verknüpft und uns miteinander vernetzt. Und daher ist es ganz doll wichtig, dass wir diese Anknüpfungspunkte auch leben. Ja. Ich ecke ja auch an. Ich weiß auch manchmal nicht, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte, mit denen ich noch keine Berührungspunkte habe. Und deshalb ist der Weg, eine gute Rhetorik zu den Menschen in die Welt, sehr wichtig für mich. Über den Tastsinn zu sprechen, wie über die Brailleschrift auch mal zu zeigen in meinen Seminaren per Zoom oder auch online, zeige ich auch mal den Blinden für Hund, habe Videoeinspieler vorbereitet. Mein Mann hilft mir natürlich dabei, weil er ein begeisterter Kameramann ist und sich mit Videoproduktion beschäftigt hat, da habe ich halt das große Glück, dass wir zusammen einen Instagram-Account gestalten, über einen Facebook-Auftritt nachdenken, LinkedIn eingerichtet haben. Das ist natürlich alles eine Herausforderung für mich und noch bei weitem nicht barrierefrei. Und wenn das mal so weit ist, wird es auch schön, weil ich dann mehr unabhängig meine Insta-Welt und LinkedIn-Welt gestalten kann. Und mich mit verschiedenen Menschen auszutauschen. Stimmen faszinieren mich, Klangfarben in der Stimme und die Ausdrucksweise von Menschen. Da bin ich ganz begeistert von, mich mit ihnen zu vernetzen, ihre Welt auch kennenzulernen. Du
Was?
hast mich auch, ja, du hast mich, wenn ich auf die Frage noch kurz eingehen darf, auch gefragt, welche Fragen werden mir gestellt. Erstens hatten wir das Thema, ob mein Mann blind oder sehend ist. Dann denken die meisten, dass mich Farben gar nicht interessieren. Dann wird mir unterstellt, dass ich nicht an Bildern interessiert bin. Ich finde Bilder wichtig. Deshalb habe ich bei René Bourbonus auch die Ausbildung gemacht zum Trainer und Speaker, um meine Welt zu beschreiben und um mich auch darauf einzulassen, welche Bilder haben die Menschen, was posten die auf Instagram, auf Facebook. Deshalb ist die Bildbeschreibung auch so wichtig und dass sehende Menschen auch mit Worten beschreiben. Ich war beim Shopping, heute habe ich mir einen blauen Rock gekauft und ein beiges Oberteil dazu. Das ist gerippt oder hat ein Bild drauf. Wenn Menschen auch ihre Sprache benutzen in den Posts und nicht nur das Bild beschreiben, mich interessiert, was ist die Geschichte hinter dem Bild? Wie sehen Sie Ihr Leben? Welche Perspektive haben Sie? Warum ist es nicht ein roter Rock geworden? Warum ist es gerade dieser Rock geworden? Vielleicht erinnert das Blau an den schönen Himmel da draußen. Vielleicht ist es die Vanilleeiscreme, die das Oberteil inspiriert hat. Das ist auch alles was, was mich interessiert. Nicht bloß immer das plakative Bild. Ja.
Jetzt habe ich gesehen in der Dokumentation über dich, da wurdest du ja beim Einkaufen begleitet und hast neue Kleidung gekauft und hast auch das Schminken damals, glaube ich, gelernt oder du wurdest begleitet, das zu lernen, weil dir das wichtig ist. Ich habe mir die Frage gestellt, du hast gerade gesagt, dich interessieren Farben, dich interessieren Bilder. Und ich habe dich auch genauso in dieser Dokumentation wahrgenommen, dass du dich unglaublich für die Haptik von Stoffen interessierst, für das Tragegefühl, für das, was sie auf der Haut auslösen, für das, was du einfach spürst, wenn du diesen Stoff anfäst. Und dann hattest du ein kleines Gerät dabei, das fand ich spannend, das kannte ich nicht, dass du an die Stoffe gehalten hast, was dir dann, ich glaube, in Audio, also herausgegeben hat, welche Farbe das ist. Also zum Beispiel, das ist ein Stoff, der ist ein tiefes Dunkelblau beispielsweise. Wie stellst du dir diese Farben vor? Ich kann mir vorstellen, das ist eine Unterscheidung, zu sagen, ein Mensch ist irgendwann, hat eine Sehbehinderung irgendwann in seinem Leben bekommen und kann aber diese, hat diese Farben einmal gesehen. Wie stellst du dir diese Farben vor? Also wie ist diese Farbwelt für dich? Was fasziniert dich daran?
Mich fasziniert daran, dass ich in meiner Kindheit mit Farben sehr viel zu tun hatte, weil ich eine Mama habe. Sie ist Näherin, hat jahrelang in der Näherei gearbeitet und fand es wichtig, mir Stoffe zu zeigen, mir auch zu zeigen, auf was ich beim Einkauf achten muss, dass sie mir gesagt hat, taste gründlich die Nähte ab, dass dir niemand etwas andreht, wo Löcher drin sind. Und es ist mir auch mal passiert, dass ich in einem Geschäft eine Hose gekauft habe und sie hatte Löcher, weil ich da mal nicht die Nähte entlang gefasst habe. Und seitdem tue ich das wieder und betrachte mit den Fingern, fühle ich, welche Nähte. Und ich sage dazu auch ganz bewusst betrachten, dass ich mir gründlich das Kleidungsstück in die Hand nehme, es wirklich befühle, ob es gut ist, ob Materialfehler drin ist. Und da hat meine Mama mir mit auf den Weg gegeben, da hast du einen Vorteil und den nutzt du bitte auch. Und sie hat immer gesagt, grün wie das Gras. Und hat Gegenstände mit Farben assoziiert, mir auch gesagt, welche Farben die Lebensmittel haben, dass ein Tomatensoßefleck auf dem Pullover dann eben nicht so leicht rausgeht, dass ich dann den Pullover waschen darf, dass ich an meiner Kleidung riechen muss, ob sie sauber ist, wenn ich dann abends dann die Sachen in die Wäsche lege, ne? Man wechselt ja seine Kleidung, meine Mama sagt, schnuppe auch immer dran. Hat sich gründlich damit auseinandergesetzt, mir die Farben und die Welt der sehenden Menschen zu erklären. Und ich hatte ganz viele sehende Kontakte in meiner Kindheit, weil ich in der Nachbarschaft immer Kinder hatte zum Spielen, die sehend waren. Mir fiel die Adaption auf die Blindenwelt dann schwer, als ich mit 5 Jahren in ein Internat kam, wo es nur blinde Kinder gab. In der ehemaligen DDR war das so, dass alle Kinder, die blind sind, in die Blindenschulen gingen, Chemnitz und Königs Wusterhausen. Die Inklusion gab es damals noch nicht. Das ist mir sehr schwer gefallen. Und jeder blinde Mensch ist auch individuell. Es gibt blinde Menschen, die sich für Farben und Mode interessieren. Es gibt Menschen, die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Und das ist auch so in der sehenden Welt. Menschen sind da Gott sei Dank verschieden.
Das hast du schön gesagt, ja.
Ja.
Erzähl mir ein bisschen was über das Schminkthema. Du hast da auch ein Vorbild zum einen und auch einen Kontakt, den du mir schon empfohlen hast, den René Koch, der viele Frauen schon geschminkt hat, auch viele bekannte Frauen, von dem du auch gelernt hast. Was macht das Schminken mit dir und wo, das ist jetzt gerade in deinen Schilderungen, die du gerade gebracht hast, wird mir das so bewusst, inwiefern hat es für dich auch immer etwas damit zu tun, alle Sinne einzusetzen? Weil da fühle ich doch, dass die sehenden Menschen vielleicht, obwohl sie sehen können, sich doch selbst beschränken, weil sie sich auf das Sehen verlassen und dann alles andere plötzlich außer Acht lassen.
Fangen wir mal so an. In meinen Rhetoriktrainings merke ich plötzlich, dass die Menschen anfangen, sich wieder selber zu spüren, weil ich ihnen vom Tastsinn erzähle und ihnen sage, ihr spürt jetzt ganz deutlich mal, wo sind eure Füße, wie ist die Sitzunterlage, was riecht ihr? Ich arbeite mit Düften, mit Gewürzen auch. Sie merken ganz deutlich, dass sie sich wieder spüren und wollen dann auch mehr lernen über den Tastsinn, dass wir doch als erstes als tastende Wesen auf die Welt kommen, dass wir uns die Welt ertasten, indem wir als Kleinkinder krabbeln. Das ist etwas, was wir total vernachlässigen, weil wir leider auf das Optische geprägt sind und auch die Coaching-Ausbildungen oftmals zu sehr auf das Optische geprägt sind. Dabei ist das Tasten doch viel wichtiger, dass wir uns spüren, den anderen Menschen spüren. Denn ohne den Tastsinn und ohne das Spüren des anderen können wir keine Leidenschaft erleben, keine Partnerschaft eingehen, das ist viel wichtiger als das Optische. Und das Schminken ist für mich ein totaler Booster, um auf der Haut die Pflegeprodukte zu spüren. Und das ist René Koch. René Koch ist so begeistert in seinem Atelier unterwegs. Er hat ein Lippenstiftmuseum aufgebaut, wo es viele schöne Flakons zu befüllen gibt. Alleine das ist eine Welt, auf die sich sehende Frauen und Männer einlassen dürfen, die sich für Kosmetik interessieren und in der Branche arbeiten. Jedenfalls macht so ein Lippenstift, sagt René Koch, immer auch eine schlanke Taille. Deshalb ist es so wichtig, sich schön zu kleiden und sich anzuziehen, sich auch haptisch mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Ja, es ist so schön, sich morgens einzucremen, das Duschgel zu benutzen, sich an den Düften zu erfreuen, vielleicht auch mal zu sagen, Montag ist mein Apfelduschgeltag, Dienstag habe ich Vanille, Mittwoch habe ich Mango, Donnerstag habe ich Papaya, Freitag habe ich Zitrone, Samstag habe ich vielleicht einen leichten Moschusduft, Sonntag habe ich vielleicht Rose. Ja, mal so auch zu sagen, ich habe mal eine Pflegeroutine, die sehr abwechslungsreich ist. Das ist mir unwahrscheinlich wichtig, das den Menschen zu vermitteln, dass die Kosmetik nicht nur was für sehende Menschen ist, denn die dekorative Kosmetik verschönert jeden Menschen.
Wie schön, wie schön. Du hast gerade in einem Nebensatz den Begriff Inklusion verwendet, Karina. Da würde ich gerne mit dir mal draufschauen, weil ich ein Gespräch hatte, auch hier in dem Podcast vor einigen Monaten, vielleicht auch schon ein Jahr her, mit Janis McDavid, der ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Und mit ihm habe ich auch über das Thema Inklusion gesprochen. Und da habe ich etwas gelernt, das mir bis heute in Erinnerung ist. Und das erinnert mich gerade daran. Er sagte, dass die eigentliche Inklusion, wie er sie sich wünscht und vorstellt, gar nicht dadurch stattfindet, dass wir Menschen mit einer gewissen Behinderung sozusagen ausschließen aus der Gesellschaft. Und er hatte damals das Beispiel Behindertenwerkstätten, dass diese Menschen eben, die sozusagen gleich sind, in einer Behindertenwerkstatt gemeinsam sich bestimmten Themen und Aktivitäten widmen, weil da haben sie zwar etwas zu tun, aber im Grunde ist das das Beispiel für Exklusion. Es ist ein Beispiel dafür, dass Menschen eben nicht in die Gesellschaft integriert werden. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob das auch ein Wunsch von dir ist, dass du sagst, warum machen wir eigentlich diese ganzen Unterschiede? Warum ist das denn so wichtig, ob ich sehe oder nicht? Weil du hast ein schönes Beispiel, und ich habe mich ertappt gefühlt, am Telefon gesagt, stell dir mal vor, Hanna, du würdest zu uns in den Verein kommen, ja? Und das sind ganz viele Menschen, die nicht sehen können. Und dann würdest du mich vorstellen und sagen, ja, ich habe jetzt heute die Hanna mitgebracht. Die Hanna, die kann keine Brailleschrift lesen. Das kann sie leider noch nicht. Und mich dann sozusagen als diejenige darzustellen, die nicht ein Teil von den anderen ist, die quasi in der Minderheit ist. Und da habe ich gedacht, ja klar, das machst du doch auch nicht. Also das wäre doch auch nicht angemessen und umgekehrt. Sollten wir es dann vielleicht auch nicht tun, dass wir diese Fähigkeiten oder die nicht vorhandenen Fähigkeiten so herausstellen? Deswegen interessiert mich, was ist für dich wirkliche Inklusion?
Also den Inklusionsgedanken, bei mir hat mal richtig Hermann Scherer aufgeräumt, das weiß er gar nicht. Hermann Scherer hat ein Webinar gegeben und ich habe mich da eingeklinkt. Und Hermann Scherer hat dann gesagt, Carina, du darfst jederzeit in meine Seminare kommen und du darfst auch deine Begleitperson mitbringen, das ist bei uns gar kein Problem. Und außerdem habe ich schon mehrere Menschen ausgebildet, die eine Behinderung haben. Und ich kam so auf die Idee, hier geht es gar nicht mehr, ob man eine Behinderung hat, sondern jeder Mensch hat irgendeinen Makel. Der eine hat so eine große Nase, der andere hat vielleicht, ich hatte mal ein Mädchen, als ich noch in einem Kindergarten gearbeitet habe, da waren die Hände andersrum angewachsen, also so rum, da waren die Handflächen nach außen gewachsen. Und es geht doch einfach darum, mit seinem sogenannten Makel oder ich sag jetzt mal, Dingen, die man auf die Welt mitbekommt, sei es, dass ich blind bin, sei es, dass andere Menschen ein verkürztes Bein haben, dass jeder Mensch von uns Stärken hat. Die Dinge sind da, sie gehören dazu, wie die Haarfarbe, wie die Augenfarbe, und dass wir uns daran doch nicht aufhängen sollten. Ich kann doch nicht sagen, also alle blauäugigen Menschen bekommen nur bestimmte Privilegien und der andere, der grüne Augen hat, nicht. Grüne Augen stehen vielleicht dafür, dass der Mensch einen stechenden Blick hat, habe ich irgendwo mal gelesen und habe mir gedacht, meine Güte, die grenzt man jetzt auch aus. Vielleicht sehen ja grüne Augen besonders schön aus. Ne? Vielleicht zu einem weißen T-Shirt oder zu einem anderen schön farbigen Oberteil. Und der Mensch hat zwar grüne Augen, hat eine totale Leidenschaft zu singen oder Schlagzeug zu spielen. Warum fragen wir nicht die Menschen, du, welche Stärken hast du eigentlich? Und da ist es dann egal. Janis McDavid ist ein fantastischer Speaker und weckt Leidenschaften und Interessensgebiete und führt die Menschen in der Welt, dass sie sich akzeptieren. Und ich folge ihm auch auf Facebook und bin absolut begeistert von ihm. Jedenfalls ist es mir wichtig, die Stärken der Menschen zu entdecken. Und wenn du zu uns in den Verein kommst, dann zusammen mal eine Veranstaltung zu moderieren, dass blind und sehend etwas gemeinsam tun, sich an Musik erfreuen, sich an Gesang erfreuen, sich an schönen Auftritten erfreuen. Denn viele blinde Menschen bei uns im Verein sind leidenschaftliche Musiker, erzählen leidenschaftlich gern Geschichten, sind auch leidenschaftliche Tänzer. Freitags wird immer getanzt bei uns im Verein. Das ist doch so die Gemeinsamkeiten, der Beziehungsaufbau, die Welt miteinander zu gestalten und dann nicht mehr auf die große Nase oder die grünen Augen zu schauen, sondern auf das, was den Menschen ausmacht, ins Gespräch zu gehen. Welche Stärken hat der? Was bringt er mit? Was hat er für Anlagen? Was kann der? Jeder kommt doch mit einem eigenen tollen Bauplan auf die Welt. Auch ein schwer geistig behindertes Kind. Ich habe jahrelang in Einrichtungen gearbeitet, wo viele Kinder mit kognitiven Einschränkungen unterwegs sind, weil man ja geistige Behinderung nicht mehr sagt. Ich sage es hier mal ganz bewusst, damit auch die Umwelt versteht, um welche Menschen es geht. Weil bei kognitiven Einschränkungen fragen mich die Menschen, na, was machen die denn? Was ist das? Menschen, die mit einer geistigen Behinderung geboren werden, haben ein unglaubliches Interesse an Musik, an Tanz, an Lebensfreude. Und die Menschen, die es nicht können. Ich habe ein Patenkind, Luisa. Luisa lächelt. Luisa kann nicht sprechen, sie kann nicht sehen, sie kann nicht hören, sie lächelt. Und wenn man ihr einen schönen Gegenstand in die Hand gibt, der sich glatt anfühlt oder mal etwas, was vibriert, dann hat sie eine große Freude und den Kontakt über die Hand mit ihr, der begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Und das ist halt ihre Art, mit den Menschen zu kommunizieren. Und gerade bei uns im Blindenverein, meine Kollegin unterstützt dort sehr die taubblinden Menschen, die nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen können. Viele sind an der Grenze. Sie sprechen oder hören auch noch. Nur lernen sie zum Beispiel das Lormen oder verständigen sich durch das Lormen. Lormen gibt es seit 1821, hat Hieronymus Lormen entwickelt, dass man mit der gespreizten Hand, offenen rechten Hand und dann mit der linken Hand Buchstaben schreiben kann in die Hand auf den Daumentippen ist, glaube ich, das A. Ich bin im Lormen nicht so bewandert, nun kann man sich per Fingersprache miteinander verständigen. So mal ganz kurz umrissen, ne? Dass man sich per Hand, die Hand zum anderen damit verständigen kann, einfach durch einen Händekontakt. Das fasziniert mich total. Und wer gerne darüber mehr wissen möchte, darf gerne in Kontakt kommen mit uns und mit mir. Und meine Kollegin auch kennenlernen. Menschen kennenlernen ist das A und O für das sich weiterentwickeln. Mein Nachmittag in einer Welt verbringen, die man gar nicht kennt, das bringt einen unglaublich weiter. Kann ich jedem Persönlichkeitstrainer nur empfehlen.
Das ist
Mal
ein
in eine Welt. Mal in
Vorleben.
eine Welt zu gehen, die man nicht kennt.
Ja. Und dort, du hast es gerade gesagt, zu kommunizieren, Gespräche zu führen, Menschen kennenzulernen. Ich habe eingangs gesprochen über meine Beiträge zum Thema Respekt und zu der Frage, wie wir miteinander umgehen und zu der Frage, wann und unter welchen Umständen sich Menschen gesehen fühlen. Und für mich war der Blickkontakt immer ein ganz wichtiges Kriterium oder ein Bestandteil von einem Gespräch, weil man dem anderen signalisiert, dass man aufmerksam ist. Und du hast mir da so eine schöne neue Welt eröffnet, die ich noch gar nicht so ganz greifen kann, aber die ich unbedingt verstehen möchte. Wenn du in einem Gespräch bist, sagen wir mal, wir beide sprechen miteinander, was ist für dich das Zeichen dafür, dass jemand aufmerksam ist, dass jemand präsent ist, dass jemand zugewandt ist und wirklich da ist?
Indem ich denjenigen anspreche oder ich auch angesprochen werde. Hallo Karina, ich bin der Hannes, ich bin die Naila, ich bin die Alicia, ich bin die Astrid, dass dann einfach mal der Name, also wer man ist, sich traut auch anzusprechen. Das ist ja schon Rhetorik. Mich trauen, jemanden anzusprechen. Nicht bloß mal mit einem läppischen Blickkontakt. Ich traue mich, mit einem Menschen ins Gespräch zu gehen. Das ist doch Rhetorik. Das ist doch der Grundgedanke, zu einem Menschen zu gehen, ihn kennenzulernen, weil er mir aufgefallen ist oder ich auch zu jemandem gehe. Und erst recht, wenn ich jemanden kenne, wenn ich jemandem im Seminar begegnet bin und treffe ihn nochmal wieder, zu sagen, guten Tag, ich habe dich letzte Mal getroffen, ich bin der und der. Und nur angucken ist doch langweilig, ins direkte Gespräch zu gehen, ist doch viel spannender und interessanter. Mal zu jemandem hinzugehen, der vielleicht allein da sitzt. Ich höre jemanden, der sitzt alleine und atmet da nur alleine vor sich hin, also gehe ich da mal hin und frage, wie es ihm heute geht.
Also proaktiv auf Menschen zugehen und sich auch bemerkbar machen, zu sagen,
Ja.
ich möchte
Ja.
hier in Kontakt treten, das so ganz aktiv zu machen. Und dann während eines Gesprächs, jetzt lass das mal ein tiefgründigeres Gespräch sein, oder auch du hast vorhin gesagt, du sprichst auch mit deinem Partner über viele Dinge. Manchmal sind es herausfordernde Dinge, manchmal eckt auch ihr miteinander an, wie in jeder Partnerschaft. Was ist da für dich das Zeichen? Wann fühlst du dich gesehen? Dieses Gefühl des Gesehenwerdens, dieses Ich bin wichtig, ich werde ernst genommen. Durch was entsteht das?
Durch wahre Nähe, echte Energie und durch ein gutes Gespräch. Energie kann man spüren, Energie muss man nicht sehen. Es gibt eine ganz tolle Beziehungstrainerin, sie heißt Constanze Hill, sie ist Coach. Sie hat bei Tony Robinson gelernt, mehrere Jahre, und ist für mich die beste Beziehungscoach. Frau in Europa, weil sie die Menschen spürt, weil sie die Menschen hört, weil sie den Menschen wieder zeigt, aufeinander zuzugehen, weil sie die Menschen so nimmt, wie sie sind. Und deshalb finde ich, es ist viel wichtiger, zu einem Menschen zu gehen, der einen wirklich sieht. Und Constanze sieht die Menschen wirklich, wie sie sind. Ich habe mit ihr persönlich noch nie gesprochen. Ich folge ihr bloß auf Facebook und finde es immer wieder interessant, was sie alles so unternimmt, um die Menschen wieder in Beziehung zu bringen, nämlich in Echtheit mit dem Herzen, und die Menschen spürt und wirklich Beziehung gestalten lässt, in ihren Kursen, die sie auf Mallorca gibt. Ich glaube, das war Mallorca.
Und wie würdest du dann sagen, vielleicht kann man es beschreiben, vielleicht auch nicht, wie entsteht dann Sympathie bei dir? Also es gibt ja bestimmt Menschen, die sind dir sympathisch und manche vielleicht
Ja.
eher weniger. Das ist ja ganz natürlich. Woran machst du das fest? Was ist das für...
Also ich mache das fest an der Situation, dass der Mensch wirklich bei mir ist, dass er sich aufrichtig für mich interessiert, auch mal Fragen stellt, mich an seinem Leben auch teilhaben lässt, mir sagt, ich bin, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel, ja, ich arbeite in einem, ja, wir nehmen mal ich gehe gerne in einen Laden, wo die Kosmetik auch in Brailleschrift beschriftet ist. Und da arbeitet eine Frau, sie hört auf den Namen Victoria. Und Victoria lässt mich teilhaben an ihrer Welt, indem sie mir erzählt, was sie Neues an Düften gerade verkaufen möchte, was sie Schönes erlebt hat, dass sie gerne spazieren geht, was sie da neulich erlebt hat. Fragt dann auch mal, wie es meinem Hund geht, indem ein echter Austausch entsteht. Indem man nicht nur die nonverbale Kommunikation einsetzt, da man wirklich dran ist am Menschen, energetisch. Und das meine ich nicht nur rein spirituell, sondern wirklich echt spürbar und erlebbar ist. Und nicht nur einfach einen läppischen Smalltalk betreibt. Ich merke es sofort, wenn jemand nur läppisch ist. Ja. Und da lernen wir ja gerade Menschen, die bei René Bourbonus im Kurs waren, auch wirklich echt zu sein, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen echt in ihrem Kern in Interaktion zu gehen. Und das ist das, was mich dabei fasziniert.
Und du sprichst von beiden Seiten. Das eine ist, fragend auf dich zuzugehen, also Interesse zu haben an dir, an deinem Leben. Und das andere, das finde ich spannend, ist aber auch zu sagen, auch von der eigenen Welt erzählen, also auch sich ein bisschen zu öffnen und nicht eben oberflächlich, sondern auch mal so ein bisschen andere Menschen teilhaben zu lassen, vielleicht an dem, was man selbst erlebt, an dem, was einen gerade beschäftigt, was gerade wichtig ist für einen, das sich so ein bisschen zu öffnen.
Ja, natürlich, weil Perfektion trennt uns. Und mal auch Ecken und Kanten zu zeigen, ist dann viel wichtiger. Natürlich gibt es auch Menschen, die richtig scharfe Ecken und Kanten haben, und diese Menschen sind erst recht wichtig. Nur bewusst andere Menschen zu verletzen durch verbale Gewalt, das ist absolut nicht in Ordnung. Mal erst mal ein Kennenlernen aufzubauen, ein Miteinander, auch in andere Welten einzutauchen, das ist unwahrscheinlich wichtig, auch wenn es schwierig ist. Denn der Ukraine-Krieg schafft auch Menschen mit Behinderungen. Wie viele Menschen werden durch Kriege verletzt, und es entstehen Behinderungen, die hätten gar nicht sein müssen. Und da ist eine Sprache, in der man miteinander redet, einen guten Umgang hat miteinander, über Ecken und Kanten spricht, doch viel wertvoller. Und das habe ich auch mit Menschen, die heutzutage als Verschwörungstheoretiker beschimpft, beleidigt, attackiert werden, gehe ich gerne ins Gespräch. Und sie kommen gerne zu mir, weil sie sagen, Carina, du bist blind, du kannst zuhören, und wir fühlen uns von dir gesehen und wahrgenommen. Ich muss nicht einer Meinung sein, ich muss nicht alles teilen und ich muss dafür kein Verständnis haben, aber ich kann, darf doch verstehen. Und ich hatte das ganz viel in meiner Beratungsstelle. Ich habe früher beim VDK als Teilhabeberaterin gearbeitet, als ergänzende, unabhängige Teilhabeberaterin. Ich habe Menschen, die von Behinderungen bedroht und betroffen sind, unterstützt. Und da kamen auch viele Menschen, die mit der Corona-Situation absolut gehadert haben. Sie bekamen von mir das Gefühl, Mensch, Sie hören zu, Sie lehnen mich nicht ab und ich erfahre hier hilfreiche Unterstützung und bin gar nicht mehr so auf Krawall gebürstet, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Und das ist doch so wichtig.
Das ist sehr wichtig, ja, Menschen diesen
Ja.
Raum zu geben. Und du hast einen wichtigen Punkt genannt. Das heißt ja gar nicht, dass man gleicher Meinung ist mit diesen Menschen. Es heißt einfach, dass man verstehen will. Und das ist etwas, was uns so arg fehlt in unserer Gesellschaft, dass wir Menschen, weil sie eben eine andere Partei wählen, weil sie eine andere Haltung haben zu einem bestimmten aktuellen politischen oder wirtschaftlichen Thema, dass wir dann das Gespräch gar nicht erst suchen, sondern von Beginn an ablehnen. Und das hast du gerade so schön beschrieben, finde ich, zu sagen, ich höre mal zu, ich gebe diesen Menschen mal Raum mit der Konsequenz, dass ich das hinterher besser nachvollziehen kann und dass diese Menschen, das hast du gerade wirklich so schön gesagt, dass die selbst auch ein bisschen runterkommen, dass die auch mal die Erfahrung
Richtig.
gemacht haben, da hört mir jemand zu, da kann ich das jetzt auch mal erzählen, ohne sofort bewertet zu werden.
In meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind einige Ungeimpfte. Die dürfen doch das für sich entscheiden. Das ist doch Selbstbestimmung. Wenn ich für mich als behinderter Mensch Selbstbestimmung, Teilhabe einfordere, dann darf ich das auch gerne für andere tun und für andere auch ins Leben hineingehen mit anderen. Und ich kann doch, wenn ich mich Angst habe anzustecken, ein Zoom-Meeting machen, ein Telefonat führen, einen Messenger-Chat aufmachen. Und ich kann mich erst recht, wenn ich mich das traue, mit jemandem treffen, wenn Regeln vereinbart werden. Ich muss doch nicht mit demjenigen, der nicht geimpft ist, so bösartig umgehen, sondern kann sagen, ja, ich sehe dich, ich respektiere dich und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe dich trotzdem lieb, weil du mir vielleicht hilfst, einen Lippenstift auszusuchen, weil du anderen hilfst, karikativ, alten Menschen hilfst oder Menschen mit Behinderung, weil du etwas Schönes kochen kannst, weil du schöne Kuchen backen kannst, weil du gerne Spaziergänge machst, weil du auch einen Hund hast, weil du ein Pferd hast, du bist ungeimpft und hast vielleicht eine Schafherde und gibst anderen Menschen Erlebnisse in der Natur. Zum Beispiel, das ist doch ganz verschieden und bunt.
Ja, das ist es wirklich. Das hast du schön beschrieben. Und du hast gerade auch nochmal den Hund erwähnt und mir im Vorgespräch gesagt, dass es das auch eine ganz besondere Kommunikation ist zwischen euch beiden. Magst du die mal beschreiben?
Der Hund und ich leben ja ohne Blickkontakt. Das heißt, der Hund sucht Blickkontakt und er sollte, wenn er im Flügel schon mit mir einen Einkaufsbummel bewältigt, nicht von anderen Menschen abgelenkt werden. Nur ich verständige mich mit dem Hund ohne Blickkontakt. Das heißt eigentlich, als ich meine Ausbildung zum Speaker absolviert habe bei René, war es ja interessant, dass ich mehr meinen Hund angeschaut habe, dass ich auch meine Körpersprache angefangen habe, mehr zu nutzen und mich selber mehr zu beobachten und der Hund reagiert auf meine Körpersprache. Ich muss ja mit sehenden Menschen in Interaktion treten und da übt mein Hund mit mir, dass ich meine Auftritte gut hinbekomme. Wenn ich nämlich jetzt, er liegt gerade so schön hinter mir, wenn ich ihn jetzt, wenn ich mich umdrehe, dann würde er sofort anfangen, mit dem Schwanz zu wedeln, mit der Rute und ihm mit der Rute zu signalisieren, oh, Carina, ich habe heute gute Laune, das lassen wir jetzt mal, sonst klappert er uns in die Aufnahme rein. Das ist so, dass ich angefangen habe, in Resonanz zu gehen mit meinem Hund und erst recht gelernt habe, die Körpersprache meines Hundes zu lesen. Und das finde ich für Blinde unwahrscheinlich spannend, da mein Fokus für zu haben, dass mein Hund mir etwas sagt im Führgeschirr, im Bügel, dass ich ihn deutlich spüre. Das tut dem Hund nicht weh. Das ist alles sehr gut gepolstert und extra für Blinden für Hunde entwickelt worden, das Blinden für Hundgeschirr. Ich spüre die Körperbewegungen des Hundes. Gehen wir nach links, nach rechts. Der Hund kann rund 40 Hörzeichen, unter anderem auch links und rechts. Und ich spüre, weil der Hund, ich laufe an der Hinterpfote des Hundes, rechts meistens, und der Hund läuft dann ja vor mir ein Stück weit, so dass ich die Körperbewegungen spüre, weil ich ja hinten, also neben ihm laufe. So, ja, also boah, jetzt habe ich mich verhaspelt. Also ich laufe im Führgeschirr und der Hund läuft mir ein bisschen voraus und ich laufe an der rechten Hinterhand des Hundes, an der rechten Hinterpfote, bin ich sozusagen. Und dadurch ist der Hund mir 1,5 Schritte so voraus und ich kann mich an der Bewegungen, an der Haltung des Hundes orientieren. Geht er nach links oder geht er nach rechts? Oder geradeaus. Und er bleibt an der Straße stehen, sodass ich weiß, okay, jetzt dürfen wir die Straße bewältigen. Und an der Bordsteinkante hält er an und wir gehen über die Straße oder er kann auch auf Hörzeichen den Zebrastreifen suchen. Und durch die Bewegungen des Hundes lerne ich die Körpersprache zu lesen. Und wenn er dann richtig aufgeregt ist, mit der Rute wedelt, der ganze Körper in Resonanz geht, dann spüre ich, okay, da könnte ich jetzt ein anderer Hund sein und kann dann sozusagen dem anderen Hundebesitzer klar machen, dass mein Hund mir gerade hilft, dass es jetzt nicht so förderlich ist, mit dem Hund zu spielen. Nur in der Freizeit, da ist der Hund auch mal mit anderen Hunden in Kontakt und mit anderen Menschen und spielt und tobt wie andere Hunde auch.
Ach, das ist schön. Du sprichst von Energie und von Resonanz und von diesem in Verbindung sein, ohne sich sehen zu müssen. Und ich glaube, du hast vorhin auch gesagt, diese politische Korrektheit, die wir so ja, ich weiß nicht, richtig oder fälschlicherweise so sehr stark propagieren, dadurch wird vieles nicht mehr möglich. Ich jetzt gerade an den Tastsinn gedacht, bei dem Thema Anerkennung auch. In meinen Trainings weise ich darauf hin, dass Lob und Anerkennung auch durch Berührung passieren kann, dass man mal jemanden abklatscht, jemandem ein High Five gibt, jemanden in den Arm nimmt. Also einfach irgendwie durch die Berührung, durch das Tasten, durch das sich bemerkbar machen, auch in Form von Anfassen, dass vieles auch erschwert wird durch eben diesen hohen Anspruch an, wen darf man denn heutzutage noch anfassen und ist das alles in Ordnung? Dabei hat es so viel schöne Aspekte auch, die du gerade beschrieben hast. Das, ja.
An einem Beispiel, ich habe jahrelang in einem Seniorenheim gearbeitet und Menschen, die an Demenz erkrankt sind, unterstützt. Und ganz zum Schluss, es gibt ja 3 Stufen in der Demenzerkrankung. Die 3. Stufe ist dann wirklich, wo der Mensch kaum noch weiß, wer er selbst ist. Ich habe trotzdem, die Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind, immer das Gefühl, mit ihnen in Resonanz zu kommen, wenn ich mit ihnen singe, in Berührung gehe. Und deshalb gibt es auch die Ausbildung Respektare, wo gezielt auf ältere Menschen eingegangen wird und man lernt, Demenzerkrankte durch Berührung zu erreichen, ohne dass es ihnen unangenehm ist. Singen, berühren, Gegenstände in die Hand geben, ist eine Begleitung, die bis zum Schluss möglich ist, bis der Mensch final ist und die Welt verlässt. Und diese Menschen haben mich so bereichert, denn gemeinsam Kinderlieder zu singen, das hat was in der letzten Lebensphase. Gemeinsam den Alltag noch so zu gestalten, dass wenn Angehörige kommen und sagen, ich habe ihn noch mal lachen sehen, ich habe ihn noch mal singen hören, ich habe ihn noch mal erleben dürfen, wie er meine Hand hält oder sie. Das ist so prägend und berührend. Und für mich haben demenzerkrankte Menschen einen hohen Stellenwert, sie zu begleiten. Auch mit Kreativität bin ich gerne im Seniorenheim unterwegs gewesen. Ich habe im Sommer immer Weihnachtslieder gesungen. Wenn draußen 35 Grad waren, dann habe ich in der Mittagsbegleitung zur Abkühlung Weihnachtslieder gesungen, um den Menschen einfach mal einen schönen Nachmittag zu begleiten, weil sie wissen nicht mehr, wo ist der Zeit, in welchem Ort bin ich jetzt. Es zählt dann einfach nur der Moment, wenn dann jemand aggressiv wird und den ganzen Tag schreit und man kommt mit einem Weihnachtslied um die Ecke, dann ist eine völlig andere Grundstimmung da. Und in der Außenwelt, wenn ich dann vom Dienst nach Hause kam und das erzählt habe, dann wurde natürlich gefeiert und gelacht. Na klar, nur es geht darum, sich auf andere Menschen einzulassen und in dieser Demenzstufe Glücksmomente zu bringen. Und die gibt es Weihnachten, Ostern zum Beispiel. Und wenn man den Menschen mit dem Osterfest und Weihnachten beruhigen kann, dass er seine Ängste aus der Vergangenheit überwindet oder die Angst vor dem Tod oder die Angst, sich wieder nicht erinnern zu können, wenn jemand die Zähne geputzt zu bekommen, was hat die Pflegefachkraft da eigentlich gerade vor? Und dann mit einem Spielen, mit einem Singen, mit einer Welt, in der er sich gerade befindet, sich darauf einzulassen zu können. Das war für mich und ist für mich immer ein Geschenk. Denn jeden Tag sollten wir auch gucken, wo sind die verpackten Geschenke, die das Leben so mit sich bringt.
Ja, es ist, so erlebe ich das auch in der Hinsicht ein Geschenk, als dass wir eine gewisse Dankbarkeit für das Leben wiedergewinnen, die uns manchmal so verloren geht. Und das heißt gar nicht, und da will ich wirklich den Fokus drauf legen, das heißt gar nicht, dass man sagt, oh, jetzt sieht man Menschen, denen es so schlecht geht und denen geht es viel schlechter als mir. Und jetzt könnte ich doch mal das in Relation zu mir setzen und sagen, schau mal, wie gut es mir geht, da könnte ich jetzt Dankbarkeit empfinden, sondern auf einer ganz anderen Ebene, sondern ich meine, in das Leben anderer Menschen so ein bisschen einen Zugang zu bekommen, etwas über sie zu lernen, andere Perspektiven kennenzulernen. Also die Bereicherung, die wir bekommen dadurch, dass wir mit Menschen ins Gespräch gehen und das Leben von ihnen nachvollziehen können, die Welt ein bisschen bunter und ein bisschen detaillierter ausgestalten können, weil wir eben jetzt im Gespräch waren und uns jetzt eine Vorstellung davon machen können. Das finde ich so eine unglaubliche Bereicherung und ich bin dankbar für die ganzen Schilderungen, die du auch aus deinem Leben erzählst, in denen eben genau das der Fall war. Ja.
Ich möchte gern noch was dazu sagen. Dankbarkeit empfinde ich nicht, indem ich gucke, wie schlecht geht es dem anderen neben mir, sondern Dankbarkeit empfinde ich, mich auf die Welt anderer Menschen einzulassen, mich nicht über sie hinwegzubügeln. Ich bin größer, ich bin stärker, ich bin vielleicht Manager einer Firma. Ich, Gott sei Dank, sehe ich was. Ja, ich bin der starke Manager, ich habe das bessere Auto. Du hast nur einen Blindenführhund oder einen Rollstuhl, sondern an der Welt teilhaben lassen. Vielleicht kann ich was von dir mitbekommen, was mir in meinem Leben hilft, dass diese Arroganz, dieses Überborden, diese ich bin besser, vielleicht mal ich bin genauso. Und wenn ich älter bin, bin ich wirklich genauso, denn ich habe Menschen erlebt, die waren Bankiers, die waren Manager in Firmen, die waren Ärzte und haben Demenz bekommen. Und die waren dann eben so orientierungslos, dass sie in ihr Apartment uriniert haben, dass sie nicht mehr wussten, wo links und rechts ist, wie man isst, wie man trinkt. Und sich dann auch geschämt haben, wenn sie, ja, für ihre Verwirrtheit. Und da kann ich nicht hingehen und sagen, Gott sei Dank bin ich nur blind, sondern ich kann sagen, ich räume das auf, ich wische es weg, wir machen uns einen schönen Nachmittag, ich setze mich zu ihnen und lese ihnen eine Geschichte vor. Oder fragen, was ihnen gut tut. Sie signalisieren das auch mir gegenüber, auch wenn ich sie per Blickkontakt nicht sehen kann. Einfach mal ans Bett setzen, die Hand halten und reden. Oder auch mal schweigen, nichts tun, dabei sein. Aushalten, dass die Verwirrtheit gerade da ist und ich bin einfach nur da, die Verwirrtheit durch Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Liebe zu lösen. Ohne Verachtung, ohne Überborden. Und ohne das zu werten.
Das ist eine große Kunst, Karina.
Deshalb bin ich als Speaker und Trainerin angetreten.
Dieses Vorhaben möchte ich mit von ganzem Herzen unterstützen, liebe Karina. Das finde ich ganz wunderbar. Und ich bin dir dankbar für das Gespräch, für deine Einblicke und dafür, dass du sensibilisierst dafür. Wobei sensibilisieren ist gar nicht genug dafür, dass du dich traust, dafür, dass du mutig bist und dass du für Gespräche zur Verfügung stehst, auf der Bühne aktiv bist, im Verband, im Verein aktiv bist und mit den Menschen im Grunde das, was du von ihnen auch dir wünschst, genau das tust, mit den Menschen ins Gespräch gehst. Das ist so unfassbar wichtig. Danke, dass ich meine Fragen an dich richten durfte. Danke, dass du uns einen Blick in deine Welt gegeben hast. Und wenn man dann so genau drauf schaut und das summiert, dann ist es eben nicht deine und meine Welt, es ist unsere gemeinsame Welt. Und da vielleicht nicht mehr so viele Unterschiede zu machen, sondern auch die Gemeinsamkeiten zu sehen. Ja, das ist die Aufgabe von uns allen.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich wünsche dir viele kreative Ideen für deine künftigen Posts, für deine künftigen Podcasts. Erfreue mich weiterhin an deinen Gästen in Zukunft und wünsche dir viel Freude, Glück und auch ein schönes Weihnachtsfest schon mal gemeinsam mit deinen Kindern.
Vielen herzlichen Dank, Karina.
Gerne.